Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Es ist Donnerstag, es ist schweinefrüh und es ist ein unfassbarer Wind unterwegs. Wir sind trotzdem hier bei uns im Studio gelandet. Rings um uns herum macht der Wind alles kaputt. Wir hoffen, dass bei euch alles okay ist. Aber ihr könnt euch jetzt auf die Insel der Glückseligkeit zurückziehen. Die besteht aus Amateurfußball und allem, was damit zusammenhängt. Das wird in diesem hoffentlich bald bekanntesten Nischenpodcast der ganzen weiten Welt betrachtet. Der Star dieser Sendung ist Danny Piele. Ich soll das immer nicht sagen, wenn Gäste da sind. Hallo Danny.
Stefan, aber in dem Fall sind zwei Stars da, weil Dieter und ich begeben uns ja quasi auf oder begegnen uns auf Augenhöhe von Oberliga-Trainer zu Regionalliga-Profi.
Da muss ich einfach Dieter dann mal einfach nachher um seine Einschätzung bitten. Dieter Hausdorfer ist hier. Das ist eine Art, erstmal hallo Dieter.
Schönen guten Morgen.
63 Jahre lang, gefühlt schon 200 Jahre im Verband. Das muss man erstmal hinkriegen mit 63 nur. Du bist bei uns, weil du erstmal, glaube ich, erst kürzlich durfte ich dich ja auch in freier Wildbahn dabei beobachten, unzähligen Trainerinnen und Trainern geholfen hast, rein in diesen Berufszweig beziehungsweise in diese Tätigkeit zu gelangen. Und außerdem hörst du dann jetzt demnächst bei uns im Verband auf. Und wir haben uns gedacht, wir machen immer, wenn Leute so aufhören, die sich verdient gemacht haben, so einen kleinen Sockel. Wir bauen so einen kleinen Sockel, dann stellen wir dich oben drauf. Und das kann man sich dann ja immer und immer wieder angucken und dann wirst du so ein bisschen gefeiert. Wie geht's dir überhaupt mit der Entscheidung und mit allem?
Also mir geht's eigentlich richtig gut. Für mich ist es eigentlich noch früher. Ich bin mit dem Auto heute gefahren, weil mit dem Zug hätte ich wahrscheinlich das nicht pünktlich geschafft. Oder hätte gestern losfahren müssen. Das habe ich das letzte halbe Jahr viel erleben dürfen. Nee, mir geht's richtig gut. Ich bin ein Mensch, der braucht Entscheidungen. Und jetzt ist eine Entscheidung getroffen worden und die ist ganz sauber und gut getroffen worden. Und das macht mich zufrieden und lässt mir natürlich jetzt auch viel Spielraum für die Zukunft.
Ich bin noch nicht lange in diesem Verband, aber meine Beobachtung ist schon gewesen, immer wenn jemand lange dabei war oder dann mal sich was ändert oder sowas, dann ist immer so viel Gemussel und Gewassel dabei. Ich finde das so, wie wir das jetzt machen, total großartig. Finde auch gut, dass du hier bist. Wie gesagt, ich habe dich kürzlich erst wieder in freier Wildbahn bei der Arbeit beobachten dürfen und was am bemerkenswertesten war, wie die an deinen Lippen geklebt haben und wie die dir zugehört haben, wie die Stimmung war bei der Trainerausbildung. Das war wirklich beeindruckend. Das andere Bild von Dieter Hausdorfer ist ein grummeliger Grinch. In einer Geschäftsstelle, wo man immer mal aufpassen muss, gehe ich jetzt an der Tür vorbei, wird es zu laut oder zu leise? Zumindest war das immer so ein Eindruck. Wer bist du wirklich? Stimmt da beides von? Oder ist der grummelige Grinch, liegt das an meiner Wahrnehmung nur?
Nee. Das bin ich schon. Und das will ich auch bleiben, weil ich bin so erzogen worden, dass ich nicht viel nach außen darstelle, was ich nicht bin. Ich will auch nie was zeigen, ich will was machen und ich will nicht erzählen, ich will was sagen. Und da werde ich immer einen relativ kurzen, geraden, direkten Weg nehmen. Das ist manchmal falsch, aber ehrlich einfach immer. Und das ist für mich wichtig.
Das fand ich gut. Manchmal falsch, das machen wir ja alle irgendwie. Und dann muss man halt hinterher das Falsche mal kurz wegatmen, dann sagt man Entschuldigung zu irgendwem. Kannst du das gut? Hast du das oft gemacht? Oder
ja,
bereust du, dass du das hier und da nicht gemacht hast? Jetzt hättest du die Möglichkeit.
Ich bin seit 38 Jahren glücklich verheiratet. Also ich zumindest.
Jetzt hat's Klick gemacht.
Bei dir oder was?
Jetzt hat's erst klärt, ein bisschen länger dauert.
Und es geht ohne Entschuldigung. Gar nicht, weil man macht ja auch eine Menge Blödsinn unterwegs.
Ja, ging ja aber auch und ach echt, jetzt wenn wir danach fragen. Danny, ich habe hier den einen Teufel und da den anderen.
Ich überlege gerade, wie wir einen seriösen Themenschwung hinbekommen.
Überhaupt nicht, warum denn?
Mich würde interessieren, wie ihr als Trainer, auch gerade jetzt in Tätigkeit beim VfL Halle, nehmen die Spieler sich da eher so als denjenigen wahr, der Dieter Hausdorfer der Trainerausbildung oder der auch der grummelige Trainer?
Also ich denke und hoffe nicht als der Grummelige.
Okay.
Hoffe ich nicht. Das habe ich jetzt gelernt. Also ich nehme ja die Spieler jetzt auch anders wahr als noch vor 20, 30 Jahren. Und ich nehme die Spieler so wahr, wie ich gerne auch wahrgenommen werden möchte. Nämlich als ein Mensch, der einfach nicht nur aus guten, sondern auch mal aus ein paar Sachen besteht, die nicht ganz so sind, wie sie sein sollten. Das heißt, da ist einfach, das hoffe ich mir auch von der Gegenseite, ist klar, ein riesiger Respekt.
Aber es ist halt bemerkenswert, du bist jetzt aktuell ja noch Tabellenführer, richtig, in der Oberliga. Hast wahrscheinlich vor 30 Jahren die Oberliga, glaube ich, auch schon gesehen. Wie nimmst denn du den Generationswechsel gerade wahr? Wenn du sagst, du kannst dich jetzt auch auf junge Spieler anders einlassen, ist ja schon ein extremer Wandel innerhalb der Gesellschaft passiert. Und vor allem, auf der, du siehst ja nur das von damals und das jetzt.
Ja, ich habe dann ein Problem damit, dass ich nicht alles dann, ja gut, verstehen kann ich es, aber nicht alles akzeptieren. Wir hatten Wochenende wieder ein richtiges geiles Fußballspiel mit 15 Karten, wo eigentlich gar kein richtiges Foul passiert ist. Wo
das war wieder die alte Schule
mit ein richtig geiles Fußballspiel mit 15 Karten. Skat-Turnier oder was war das?
Das war, ja, so kam ich mir vor. Ich weiß gar nicht so richtig, wer gemischt hat.
sehr gut.
Markus Schäbel war Beobachter vom Schiri. Wir haben uns kurz danach unterhalten und waren uns recht einig, was da passiert ist auf dem Platz. Ich habe das Problem jetzt bei dem Generationswechsel, dass ich zu viel junge Menschen kennenlerne, die sich darauf verlassen, ihr Wissen aus dem Buch gelernt zu haben und das Wissen nur aus dem Buch anwenden und weniger aus dem Leben.
Da geht es jetzt um Trainer oder
da geht es um Trainer, da geht es um Schiedsrichter, da geht es um Regierungsmitglieder, wo ich frage, wo ist denn eigentlich, wo kommt denn dieses Selbstverständnis, diese Außendarstellung, diese Reflexion der eigentlichen Fähigkeiten her? Doch wohl nicht nur aus Büchern und aus Zeitschriften.
Du meinst da, du kritisierst eine fehlende Praxis.
Ich kritisiere einen fehlenden Bezug zur Praxis. Jetzt komme ich mal auf den Schiri zurück. Der hat bestimmt so gut wie alles nach Regeln richtig entschieden, wenn man sich darüber unterhält. Aber da hat das Spiel nicht verstanden. Da hat einfach das Spiel nicht verstanden. Die Emotion. Danny war Stürmer. Wie oft bist denn du von hinten auf den Hacken getreten worden? Hat dich vielleicht mal einer angespuckt oder mal geschuckt und dann irgendwann nach 30, 40 Minuten.
Danny war Stürmer, hat mir gefallen.
Ja. Und dann drehst du dich nach, das erlebe ich ja heutzutage bei unseren Spielern auch, dann drehst du dich nach einer halben Stunde rum und sagst einen Kommentar oder schubst mal kurz und dann gehst du runter. Und der andere hat eben nach einer halben Stunde auch noch keine gelbe Karte bekommen. Ja. Und das meine ich eben, und das meine ich nicht nur im Fußball, das meine ich in vielen Gebieten, also bei den Trainern, bei jungen Trainern, bei jungen Spielern, aber auch im ganz normalen Leben sehe ich das. Und das ist ein bisschen schade. Und da bin ich jetzt 63 und sage ich, warum bringen wir die Generation nicht ein bisschen enger zusammen? Da geht uns unwahrscheinlich viel Potenzial verloren, aus meiner Sicht.
Da hast du komplett recht. Also das ist ein Gefühl, was ich auch habe, was wir, glaube ich, 1000 Mal in unterschiedlichster Form auch schon thematisiert und auch verbalisiert haben. Wobei es natürlich ist, das ist eine Herausforderung an beide Generationen. Also was ich beobachte, wo ich manchmal schier wahnsinnig werde, ist, die Jungen sind so, wie du beschrieben hast, und die Alten sind so, wie wir dich jetzt hier auch gerade wahrnehmen, und alle sollen irgendwie zusammenkommen, aber dann mach's doch einfach. Dazu gehört dann halt, dass man bei dem einen ein bisschen weghört und bei der anderen dann auch, und dass man da noch ein bisschen mehr zusammengeht. Das wird sich einfach finden. Ich glaube, das heißt Entwicklung. Und in so einer Entwicklung befinden wir uns gerade. Und allein, dass du es selber so gerade auch thematisierst und auch hier so sagst, glaube ich, ist ein Zeichen dafür, dass das funktioniert. Was nervt dich denn? Also warum gehst du nicht auf einen jungen Menschen, wenn du das so wahrnimmst, so zu? Nee. Blocken die dann? Ist das deine Wahrnehmung? Oder
nein, ich nehme das wahr. Und das nehme ich bei einigen, sage ich dann auch, warum sollst du dich jetzt mit diesem Friseur beschäftigen? Ist es mir gar nicht wert. Ich suche aber in meinem Umfeld immer junge Leute. Guck mal bei mir in Co-Trainerstab. Immer junge Leute, weil ich sage, suche ich mir welche, bin ich jetzt ganz offen, das Recht habe ich mir erarbeitet, wo ich sage, das lohnt sich. Und B, kann ich extrem viel lernen. Kann ich extrem viel lernen von den jungen Leuten. Wir haben jetzt einen A-Jugendtrainer, die verlieren dieses Jahr relativ viel in der Regionalliga, da war bei mir vorgesagt Co-Trainer. Den habe ich wirklich mir einen B-Trainer-Lehrgang kennengelernt. Ein guter Kindertrainer, sagt, Mensch, da lohnt sich, mit dem zusammenzuarbeiten. Den kannst du eine Menge geben. Und ich habe extrem viel genommen von ihm. Dies ist ja auch wieder alles jüngere Co-Trainer. Da kommt eine gewisse Dynamik rein. Da kommt auch ein gegenseitiges bisschen provozieren, mal ein Streiten, ein paar neue Themen erfinden. Ja. Und ich bleibe so immer oder versuche so immer up-to-date zu bleiben, weil meine Erfahrung kann mir keiner nehmen. Meine Erfahrung, das kann einfach keiner. Ja. Und Alter ist für mich eigentlich jetzt nicht meine 30, 63 Jahre biologisch. Alter ist für mich, wenn ich stehen bleibe, wenn ich nicht mehr bereit bin, was Neues dazu zu lernen. Und da lernen mich alle, die mit mir arbeiten, anders kennen.
Ja, so das gibt es 1000 verschiedene Versionen, so zu leben. Also du sagst es jetzt so und musst dann jedes Mal sich auf ein neues Gespräch und sowas so einlassen. Ich finde es, also ich habe es ja auch so wahrgenommen, die Menschen, die du im Trainerlehrgang hattest, betone ich jetzt noch zum dritten Mal, das war einfach eine geile Stimmung. Da hatte ich dann, also ich weiß natürlich, dass ich da wahnsinnig limitiert bin, deshalb mache ich nicht mit, aber ich hatte auf jeden Fall, Bock, zumindest als Kegel dabei zu sein. oder was auch immer. das hat schon schön Spaß gemacht, euch zuzugucken, konnten wir ja dann auch filmisch festhalten. Wollen wir mal ein bisschen ganz weiter zurückgehen? Ich meine, wie lange warst du jetzt dann auch Verbandssportlehrer?
Seit 2007.
Seit 2007. Und da, was waren davor eigentlich? Warst du, was hast du für eine Spielerkarriere gehabt und so weiter? Lohnt es sich, darüber zu reden?
Ja, nicht richtig, wirklich. Ich habe in Zwickau Fußball spielen gelernt, bin dann zur Armee nach Zwickau. Und ich habe dann noch letztes Jahr vor der Armee noch in damals Bezirksliga Wismut Grossen habe ich noch ein Jahr Fußball gespielt. Rutscht mir übrigens
immer raus, dann macht er sich immer lustig über mich.
Bezirksliga. Ja gut, Wismut, das war damals Fußball, das war richtig Fußball. Auch damals schon, das waren schon professionelle Bedingungen zur DDR-Zeit, bei den meisten Mannschaften. Bin dann zur Armee, bin dann zum vierjährigen Studium an der DFK, der Sportwissenschaften studiert, Diplom-Sportlehrer, damals Fußballlehrerausbildung. Und bin dann nach Dessau, habe dann meine Trainerlaufbahn in Dessau angefangen und habe dann nochmal auch bei Vorwärts Dessau ein paar Spiele machen dürfen, der Liga.
Oberliga war das damals, oder?
Nee, es war damals war die DDR-Liga.
DDR-Liga, zweite Liga. Ja.
Machen dürfen, aber auch nicht, weil es so gut war, sondern weil wir da auch ganz schön Probleme hatten.
Kenn ich.
Ja, gut, ist, so, ist nun mal so. Und habe dann dort auch meine Trainerlaufbahn begonnen und habe relativ wenig gewechselt. War dann fast 15 Jahre bei Dessau 05. Wir sind da viermal aufgestiegen, zweimal dann in die damalige Oberliga. Da war es noch wirklich, das war ja wirklich richtig Fußball mit den jetzigen, die jetzt in der dritten Liga spielen, alle eigentlich aus dem Osten. Ja, und bin dann 2007 Urlaub worden und glücklicherweise relativ schnell angesprochen worden vom Verband, ob ich mir nicht vorstellen könnte, hierher zu gehen. Und das war dann eigentlich mein letzter Wechsel als Trainer. Also ich hatte das ganz große Glück, mein ganzes Leben mit der geilsten Nebensache der Welt mein Geld zu verdienen und das als Job auszuüben. Und ich bin noch nie früh aufgestanden und habe gesagt, ich muss auf Arbeit.
Oh, das kann, glaube ich, in deinem Büro ein Männchen auf dem Muffelt. Irgendwie, woran
das, das war für mich, aber so bin ich ja auch.
So warst du denn ab 2007 kein Mannschaftstrainer mehr, sondern ausschließlich im Verband tätig? Oder hast du parallel noch eine Mannschaft?
Nee, ich hatte dann am Anfang war das so, dass wir, damals war es noch so, ja, ich habe angefangen und musste praktisch, ne, das wollte ich auch, aber da war es auch eine Aufgabe beim FCM, die Nachwuchsmannschaft zu trainieren. Das war dann die U16, dann habe ich die U15, kurz die U17, da habe ich aber wegen Vorfall, wo ich nicht drüber reden wollte, intern aufgehört. Und seit 2013 bis dann 2022 hatte ich dann nur die Auswahlmannschaften trainiert.
Der 22 hattest du nochmal ein kleines Abenteuer beim Sportclub Bamberg, richtig?
Ja, da bin ich früh wie immer mit dem Auto nach Magdeburg gefahren und Michael Angermann, Präsident von ruft mich an, wieder kannst du helfen. Ich sag, was ist denn los? So, und da hat er so erzählt. Jetzt sage ich mal den Namen von dem Trainer nicht, da war ein Trainer, den ich auch kannte. Und da sage ich, ich kann gerne helfen. Ich komme auch heute Abend schon hin, aber nur als Co-Trainer. Und dann helfe ich. Und du rufst jetzt diesen Trainer an. Und wenn der mich zurückruft und sagt, er will das, dann bin ich heute Abend da. Und das ist innerhalb von Minuten passiert. Und ich war dann auch abends da. Da stand ich aber alleine da.
Und der Trainer war dann
der Trainer gegangen. Kam eine Stunde später in Zivil und hat mir erklärt, dass das öfter passiert. Und ich die große Fresse, mich vor die Mannschaft hingestellt, Männer, ich helfe hier, Micha ist ein Freund, keine Frage, aber ich mache hier definitiv keinen Trainer. So. Mit dem alles abgesprochen. Und nächsten Früh ruft der Friseur mich an und sagt, du Dieter, wenn du hier kommst, mache ich das nicht, da habe ich eh nichts zu melden. Ja, da stand ich natürlich da wie der absolute Drops. Machst die Trainerausbildung, hast die große Klappe, dass man nicht irgendwas im Trainer abschießt. Und habe dann auch wirklich nichts gemacht. Ich bin zu keinem Punktspiel. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe dann
du hast das Training. Du bist Co-Trainer geblieben.
Ich habe dann nicht immer das richtig. Ja, ich habe dann dem Trainer, der dann kam, geholfen. Okay. Wirklich weiter. Ich habe wirklich auch kein Spiel geleitet, nicht, weil das ging mir dann total gegen Strich. Das ging gar nicht.
Kanntest du die Geschichte?
Ja, tatsächlich. In der Zeit war ich ja im Barleben noch mal ein Jahr in der Verbandsliga aktiv.
Okay.
Und wir haben das halt mit Argusaugen beobachtet, weil Bamberg damals ja, du wurdest ja als Feuerwehrmann geholt. Und damals war die Liga getrennt in Aufstieg- und Abstiegsrelegation. Und Bamberg hat tatsächlich extrem gegen den Abstieg gekämpft und Barleben zu der Zeit auch. Deswegen haben wir da ein anderes Auge drauf geguckt. Ja. Und in Bamberg waren halt schon immer andere Möglichkeiten. Also,
du redest jetzt schon wieder von der gewissen Luft.
Möglicherweise. Damals hatten die wirklich einen sehr, sehr guten Kader auch, also immer noch. Und die bewegen da einiges. Michael Angermann ist halt auch sehr umtriebig, hat da ein gutes Netzwerk, aber so richtig so, dass er sagt, okay, jetzt machen wir einen richtigen Schritt nach vorne, der ist irgendwie noch ausgeblieben aktuell.
Ich muss irgendwann mal, schreibe ich, glaube ich, ein Buch über Fußballer, die von Luft reden. Ich bin ja gerade unterwegs in ganz Sachsen-Anhalt, mehrere Tage schon, und filme Fußballplätze für unseren Adventskalender beim Fußballverband. Und immer wenn ich jemanden treffe, im dritten Satz geht es um irgendwelche Luftliga-Angelegenheiten. Und immer wenn ich dann sage, ja, und wie ist das bei euch? Ihr redet alle immer so ein Rätsel. Nee, bei uns natürlich nicht. Also die anderen haben Mannschaften mit tschechischen Nachnamen, aber wir nicht. Aber bei uns ist alles. Und dann denke ich mir immer, ihr seid alle so. Fußballer sind wirklich ein ziemlich lustiges Völkchen. Da bist du natürlich ein tolles Beispiel auch für. Darf ich noch einen kleinen Schwenk auch in die Vergangenheit machen? Immer wenn man so den alten Haudegen zuhört, die auch so in deinem Alter sind, auch so die ganzen alten Konsorten vom FC Magdeburg oder die alten HFC-Leute oder sowas, ich höre denen total gerne zu, wenn die über diese Art Fußball damals reden, und das wird ja dann auch immer so ein bisschen glorifiziert und so. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Was aus dem DDR-Fußball ist verloren gegangen und hätte es nicht dürfen? Oder ist das alles Quatsch? Ist dieses früher war alles besser Quatsch? Vermisst du persönlich was von damals?
Nee, vermisse ich gar nicht. Also ich denke, das ist wie in jedem anderen Bereich. Die Gesellschaft entwickelt sich, der Mensch entwickelt sich, das setzt andere Prämissen. Das ist, heute spielt Geld eine viel größere Rolle als damals, aber ganz ohne ging es ja auch nicht. Und du bist auch damals gewechselt, wenn du ein Angebot hattest zum anderen Verein.
Es gab halt auch andere Privilegien, oder? Also mal ein Auto, oder? Das war ja was, das
ja,
war
ja schon die, was für, Fettes. Für die richtig Guten natürlich gab es da auch paar andere
Trabant.
Privilegien. wenn es bloß am Freitag eine Kiste Bier war von einer Sorte, die es nicht im Laden gab. Also es gab schon Geschichten, aber ich sage mal alles zu seiner Zeit, und mir hat damals nicht alles gefallen und mir gefällt auch jetzt alles nicht, obwohl ich damals auch vieles gut fand, muss ich jetzt auch sagen.
Ja. Ich erzähle, wie ich drauf komme. Ich war nämlich auch gerade gestern wieder unterwegs und da stand ich irgendwann in Naumburg. In diesem alten, krassen, die haben ja auch DDR-Liga mal gespielt. Ja. Dieses Stadion ist so, also ich stand da, eine wahnsinnig geile Wiese, alles andere ringsrum ist schon so ein bisschen bröselig, sieht irgendwie, wenn du vom Weiten guckst, noch gut aus, und der Platzwart, der da war, hat gesagt, ja, der Sprecherturm, der bricht halt so zusammen. Da habe ich gesagt, darf man da jetzt gar nicht mehr rein? Der betreten verboten, wenn einer reingeht, der Sprecherturm zusammen. Und dann habe ich aber so, das hat sich so geil angefühlt, diese krasse Bahn ringsrum, noch mit Schotter und so. Da habe ich so gedacht, wie war das da damals? Und habe mich gefreut, dass du heute kommst, und habe gedacht, dass du noch irgendwas Krasses erzählst vom DDR-Fußball damals, was bei dir hängen geblieben ist.
Das war einfach die Zeit, da war eben alles noch nicht so schön, so bunt und krass. Da hat man vielleicht sich ein bisschen mehr aufs Wesentliche konzentriert und war nicht von zig Sachen so abgelenkt, die jetzt ringsrum sind. Ob das jetzt Medien sind, ob wie man sich präsentieren muss. Social Media gab es ja gar nicht so ein Kram. Man konnte viel mehr sagen, viel mehr machen, viel mehr Blödsinn machen auch. Und war nicht gleich an der großen Glocke. Und heute ist egal, welcher Klasse du spielst, wenn du falsch fotografiert wirst, dann ja, hast du ein kleines Problem. Das war eben alles in der Beziehung ein bisschen einfacher. Vielleicht war es auch damals alles ein bisschen offener. Weil sogar hier macht es bei mir jetzt ja manchmal bei einer Frage im Kopf, sagst du
jetzt? Ich jetzt was Falsches sagen?
Oder? Ja, das ist doch einfach so. Das konnte früher überhaupt nicht passieren. Du konntest sagen, was du wolltest. Da gab es ja nicht mal ein Aufnahmegerät. Ja, das war schon ein bisschen einfacher.
Oder wie Paul Sego ihn mal formulierte, wenn es zu meiner Zeit schon so viele Kameraeinstellungen gegeben hätte, hätte ich nicht ein Spiel bis zu Ende gemacht.
Könnte sein.
hat er wirklich mal irgendwie so gesagt. Ja, herrlich. Ich mag das gern. Dich nervt das, wenn ich von früher mal so viel rede. Ja, aber ich finde, wir sollten für beide Fußballergenerationen da sein hier.
Ja, deswegen sind da Dieter und ich da, weil einen anderen Fußballer sehe ich ja nicht.
Ja, okay. Ist der eigentlich so gut, wie er sich immer selber macht?
Ja, wir haben ja nie zusammen gearbeitet. Es war schon mal spannend gewesen, dass dieses Selbstvertrauen mit meiner Grummeligkeit aufeinander trifft. Das war schon spannend gewesen.
Aber ich habe tatsächlich ein Jahr lang deinen aktuellen Topstürmer besser gemacht. Da waren wir sogar Gegner. Ich glaube, da partizipiert er heute noch von.
Oh, Alter. Ja,
dein Captain war zu der Zeit in Gera. Und wir haben mehrfach gegeneinander gespielt und ich glaube, er hat kein Tor geschossen und andere haben halt öfter getroffen und vorgelegt. Ja.
Ich habe gerade das Gefühl, ich sitze im CERN in dem Teilchenbeschleuniger und zwei Atome prallen aufeinander.
Sind wir als Trainer mal aufeinander getroffen? Ich glaube nicht, oder?
Nein, du. Also ich hatte es
letztes. Du warst zu hoch und nicht zu tief wahrscheinlich.
Also ich kannte dich damals nicht.
Warte, das reicht
nicht. Ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, aber du warst wahrscheinlich schon ein bisschen jung. Ich habe in Dessau aufgehört, 2007. Das ist jetzt auch 17 Jahre her.
Bin ich gerade übergewichtig aus der A-Jugend gekommen.
Ja, siehst du? Und ja.
Nee, da
Da war es genau die Zeit, wo ich im Männerbereich nicht gearbeitet habe, wo du da aktiv warst.
Ja, das habt ihr euch doch jetzt ausgemacht, damit es keinen Streit gibt. Ich habe jetzt so gedacht, das ist irgendwie mal ein bisschen kracht oder sowas. Vergesst das mit dem Teilchen.
Aber ich hätte gerne mal tatsächlich so, Dieter hat ja wirklich sehr, sehr viel gesehen, auch extrem viele Trainer auch ausgebildet, welchen Ansatz er so als Trainer bin. Macht mich ja wirklich tatsächlich neugierig, weil er als Christian Stefan oder auch Nick Struja war. Es macht mich dann halt neugierig zu sehen, wie die Trainer halt als Trainer arbeiten, wenn man sie als Menschen kennt und dann halt die andere Seite sieht. Da wäre ich tatsächlich neugierig. Mit meiner Verletzung, es dauert jetzt noch 2-3 Monate. Wenn er wirklich aufsteigen wollte, dann würde ich mich nochmal fit machen. Wie oft trainiert er? 2-mal? Das würde ich auch noch schaffen.
Also manche 2-mal, die meisten 3-mal.
Okay,
in der Vorbereitung
geht
4-mal.
Geht auch einmal und einmal.
Einmal geht bei uns auch, wenn Amateurfußball. Bei dem einen oder anderen geht auch einmal. Ich war dann Wochenende übrigens extrem erschrocken, dass der ein oder andere das durchgehalten hat. Ja. Zu 10, auch mit 1- oder 2-mal Training. Nee, geht. Mein Ansatz, ich verstehe mich sehr gut mit Christian und Julius. Ja. Julius ist zum Beispiel auch einer von denen, den ich
sofort... Julius Riemann, muss man noch erklären. Riemann,
Trainer bei uns, jetzt, ich glaube, ist er auch voll eingestellt.
Als Werkstudent bei uns angefangen und mit seiner menschlichen Art unfassbar gepunktet. Und deshalb
ist jetzt zum Beispiel einer von den jungen Trainern, der auch bei mir die B-Trainer-Ausbildung gemacht hatte und den ich dann sofort angesprochen habe und ins Team geholt habe. Damals noch als Videoanalyst, sofort ehrenamtlich bei uns im Verband, über die Auswahlmannschaften, insbesondere bei mir. Und der dann seinen Weg weiter im Fußball geht, wo ich mich jetzt wahnsinnig freue, dass so einer jetzt wieder zu uns im Verband kommt und dann das ein bisschen weiterführen kann. Und die Ansätze, die ihr jetzt auch bei Christian Stetter mal reingehört, vorige Woche war, oder ihr habt doch mal auf ihn Bezug genommen, wo er da war, mit irgendwelchen.
Fast in jeder Sendung.
Mit irgendwelchen, ja. Das sind ja Typentrainer, die den Ansatz auch ein bisschen weiterführen, den ich auch verfolge. Ja, und Julius hat da nicht umsonst bei mir mit der Ausbildung mit begonnen. Das ist ein Ansatz, der ist ja nicht neu. Viele Ansätze, die hatte ich vor 40 Jahren im Studium unter DFK, die werden jetzt anders verkauft, anders dargestellt, beziehungsweise kriegen ein geiles Flair und eine andere Wortwahl übergestülpt. Da hat sich ja nicht alles geändert. Das ist ja vieles, was schon da war. Ansätze, jetzt gerade Christian auch sein bisschen Steckenpferd Fitnesstraining. Ja, das ist 40, 50 Jahre alt. Der spielerische Ansatz, der ist 40, 50 Jahre alt. Diese Spielideen, das Spielen nach Prinzipien, das sind ja alles Geschichten, die sind schon sehr, sehr alt, aber die wurden eben nicht immer von führenden Trainern präferiert und dementsprechend sind sie nicht im Fokus gewesen.
Kannst du dich an den Moment erinnern, als wir mit Felix Magath zusammensaßen und der dann erzählt hat, Laptop-Trainer und Werte, die wissen bis hinein, wie lang die Fingernägel sind, aber wenn ich einen Spieler sehe, dann weiß ich, ob der fit ist oder nicht und so weiter. Und wir beide haben uns angeguckt und ich habe gedacht, ob Danny jetzt fragt, ob das nicht ein bisschen altertümlich ist. Und Danny hat mich angeguckt, ob Stefan jetzt fragt. Wir haben uns beide nicht getraut.
Und das kuriose Vorher war ja, hat, glaube ich, der FCM einen neuen Scouting-Chef verpflichtet oder für die Scouting-Abteilung jemanden. Und den kannte ich durch Zufall, weil ich mit ihm eine Fußballreise gemacht habe und der hat mir erzählt, wie Scouting-Systeme funktionieren, dass das nur nach Werten geht. Ja. Und dann stellt sich da Felix Magath hin und sagt, na, ich muss halt so einen Spieler einfach sehen.
Ich muss ihn nur sehen und dann weißt du Bescheid. Wo ist denn deine Wahrheit? Kannst du uns da weiterhelfen?
Also ich muss einen Spieler spüren.
Das ist in heutigen Zeiten jetzt, auch ein schlechter Alterssatz.
Und jetzt weiß ich, dass ich mit dem Satz genau in der richtigen Runde sitze.
Wir wollen niemanden triggern und sowas, aber hier, das war gerade Kabinenhumor, aber auch okay, ist jetzt auch, wir wollen niemanden verletzen, sorry.
Ich meinte, dass ich am Anfang sagte,
ich musste trotzdem lachen.
Wenn ich ein Spiel verstehen will, wenn ich einen Spieler beurteilen möchte, möchte ich den kennenlernen. Ich möchte ihn erleben, ich möchte ihn in Spielsituationen erleben, ich möchte ihn in Drucksituationen erleben, ich möchte ihn erleben, wenn er mal falsch angesprochen wurde. Also wie reagiert denn da, wie ist denn da überhaupt in der Lage, sich in einen Sport einzubringen, der ein Teamsport ist? Und da zählen für mich, ich kriege zig Videos jede Woche von Spielern, die bei uns spielen wollen. Ja, und die können alle richtig viel. Und da kenne ich auch eine ganze Menge, aber auf dem Platz gehört mehr dazu, als den Ball dreimal hochzuhalten. Da gehört eine Persönlichkeit dazu und du musst deine Persönlichkeit in der Lage sein, in das Spiel einzubringen, nicht nur deine Beine. Das ist für mich schon ganz wichtig, das meine ich mit Spüren. Ich muss den erleben, ich muss da eine Beziehung zu finden. Das muss nicht immer positiv sein, aber ich muss wissen, kannst du mit dem umgehen, kannst du den für bestimmte Spielsituationen gut ins Team einfügen, ist er wirklich ein Mehrwert für die Mannschaft als Person.
Kriegst du wirklich so Schnicker-Videos geschickt von Typen, die irgendwie...
Ja, die kommen ständig, ja.
Das ist gang und gäbe. Es gibt tatsächlich Spieler, die schneiden ihre Highlights zusammen und schicken dir dann YouTube-Links und dann kannst du dir quasi bei YouTube die angucken, was halt komplett irre ist, weil es ist halt überhaupt nicht... Ich greifbar. Du weißt nicht, gegen wen die da gespielt haben. Neulich habe ich ein Video von jemandem bekommen, der spielt aktuell im Harz. Der hat mir ein Video geschickt, ich weiß gar nicht, gegen wen der gespielt hat. Der, glaube ich, ist ja durchgelaufen wie bei FIFA, von hinten nach vorne hat alle ausgespielt, ja. Wahrscheinlich war das wirklich noch.
Wirklich? Und, ja, wirklich?
Und dann war einer von ihm noch ein Video dabei, da hat er, glaube ich, irgendwo in Asien gespielt. Ja, und was soll ich mit so einem Video anfangen? Ja,
da denkst du, ja, die Dinger, das ist, ja, vielleicht im Urlaub. Ein wirklich, wenn es danach geht, kann ich dir, ja, in 2 Tagen ein Highlight-Video machen, da lädst du mich sofort ein. Und dann siehst du mich und sagst, geh mal auf dem Ascheplatz, ja, üben, da hörst, ja, du hin. Das ist ja fürchterlich, das ist ja abgefahren.
Ja, das ist immer mehr, tatsächlich. Und teilweise nicht nur von Berater, mittlerweile schreiben die Spieler halt selber die Vereine an und vermarkten sich bei denen.
Ja. Ja, echt? Ja. Das finde ich witzig. Und das finde ich richtig witzig.
Da steht dann drin, ich brauche halt nicht viel, außer ein Auto, eine Wohnung und ein bisschen Geld zum Leben. Und dann gucke ich mir mehrfach delayed.
Stimmt, früher gab es ja nur, also zu den Einzelnen gab es ja immer nur so, hier, ich habe hier gerade gekriegt, da kommt jetzt so ein 1,95 großer Verteidiger und dann kam der und dann war der 1,79 groß und haben sie
das
nur so.
Ja, das gibt es heute auch noch, dass ein Torwart mit 1,87 kommt, dann siehst du ja auch nicht.
Wir hatten gerade viele Trainer schon mit besprochen. Welche Herausforderungen hattest du in deiner Zeit beim Verband? Wie lange hast du die B-Lizenz jetzt gemacht?
Die mache ich seit 2017. Das heißt, heute aufgehört.
Und dann Also seit 2017 bist du verantwortlich für die höchstmögliche Qualifizierung im Trainerbereich in Sachsen-Anhalt. Das nochmal ergänzend dazu. Welche Herausforderungen hattest du und welche Stars hast du eigentlich ausgebildet? Also ist jemand da jetzt, der Richtung Profi gegangen ist oder?
Nee, also ich, erste Herausforderung, ja, das, mir kennt doch die Situation im Fußball Sachsen-Anhalt. Ja, und die ist ja heute deutlich besser, als sie war, als ich angefangen habe. Und zwischendurch war es immer ganz schlimm, wo beide Aushängeschilder der vierten Liga gespielt haben. Das gab es dann auch, sogar Verbandsliga. Also das gab es auch. Nee, ich kam 2007, da war für mich und habe dann 2009 die Verbandssportlehrer, also als damals Abteilungsleiter übernommen. Da war die erste Herausforderung, dass es eigentlich gar keinen richtiges Zusammenwirken in Sachsen-Anhalt gab. Das war ein Krieg zwischen Nachwuchs, HFC und FCM. Ich habe ein Turnier in Duisburg erlebt, wo ich gar nicht Trainer war für die Auswahl, wo ich mitfahren musste, weil eine Woche vorher U17 HFC FCM gespielt hat hier in Magdeburg und da kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen, wo ich dann mitfahren musste, wo wir das erste Spiel gemacht haben, vergesse ich mein Leben nie, gegen Württemberg. Da steht es nach 30 Minuten 0-5. Und da war keiner von Magdeburg in der Lage, einen Pass zum HFC-Spieler zu spielen, umgekehrt. Wo wir danach als Trainerteam Dinger gemacht haben, die kannst du heute gar nicht mehr machen. Wir haben die da in die Kabine eingeschlossen, haben gesagt, wir kommen ein paar Stunden wieder. Dann versucht er miteinander zu sprechen.
Ja.
Und wir kamen dann nach einer geraumen Zeit wieder und mussten wieder rausgehen. Und mussten nochmal fragen, ob sie vielleicht doch miteinander sprechen würden. Also so eine Phasen gab es auch, wo ich kam wirklich die ersten Jahre oder die ersten Mal nach Halle, da warst du nicht gerne gesehen. Das war erstmal ein Riesenaufwand, da das Ganze wieder zum vernünftigen Verhältnis hinzubekommen. Das ist heute wirklich deutlich besser bei aller Konkurrenz, die da sein muss. Das ist ja auch positiv, also hat ja auch viele positive Aspekte. Aber das war eigentlich die erste große Auseinandersetzung im Verband und dann auch eine gewisse Struktur in die ganze Talentförderung reinzubekommen. Das ganze Aufgabenprofil hat sich ja völlig geändert. Wir kamen als Trainer, wir waren verantwortlich für das Vormittagstraining an den Sportschulen. Und für die Auswahlmannschaften, von Trainerqualifizierung hat da keiner gesprochen damals. Das hat Steffen gemacht mit der B-Lizenz, das war es aber auch. Und der C-Trainer-Ausbildung war rein in den Territorien von den
anderen. Also, du konntest doch damals auch sofort in die B einsteigen, oder?
War ja, damals so konnte man, da gab es, die hieß anders, die hieß, wie hießen die? Die hieß anders, die hieß nicht B-Lizenz, die hieß anders C-Leistungsfußball, hieß die damals. Die wurde dann umgewandelt, glaube ich. Bis vor 2 oder 3 Jahren konnte man direkt einsteigen. Das ist erst neu jetzt, in dem hochgepriesenen, wie ist das Projekt Zukunft vom DFB, haben sie da einiges geändert. Vieles Positives in der Qualifizierung, aus meiner Sicht nicht so viel Positives in der Talententwicklung, aber eine andere Geschichte.
In der Talententwicklung.
In der Talententwicklung, ja. Eine andere Geschichte. Aber das war meine erste große Herausforderung. Dann immer wieder, wir hatten lange Jahre viele Probleme in der Zusammenarbeit zwischen Stützpunktsystem und Verband. Das war nicht gut im Nachgang betrachtet, von allen Seiten nicht so wirklich gut. Das waren meine größten Herausforderungen. Und dann 2017 habe ich die B-Lizenz-Ausbildung übernehmen müssen dürfen. Also für mich ein völliger Wechsel dann mit nichts. Da habe ich Riesenhilfe vom Westfälischen Fußballverband bekommen, um da überhaupt erstmal einen Einstieg zu bekommen. Ja, und habe mich dann reingearbeitet. Am Anfang mit viel auch selber, nicht Angst, aber Respekt vor der Aufgabe. Und jetzt ist das für mich eine der schönsten Sachen, die es gibt. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht, weil man dann wirklich, das sind ja unwahrscheinlich viele junge, ehrgeizige, intelligente Leute drin in der Ausbildung. Das sehe ich jetzt wieder, wo ich bei einem Verein arbeite, so viel Freizeit in die Geschichte investieren, wo wir von Geld verdienen. Und das macht einfach Spaß, die zu begleiten und die ein bisschen zu helfen. Und da betone ich begleiten.
Das klingt gut.
Das ist, ein Punkt, der mich halt so komplett abschreckt aktuell, so vor einer Trainerausbildung. Bei der B-Lizenz musst du ja als Teilnehmer halt wirklich viel Zeit investieren, teilweise ja sogar Urlaub nehmen, ja. Um das zu gewährleisten. Ja, also Hut ab vor den Menschen, die das dann tatsächlich halt auch machen. Ja, weil du,
wobei es ja Sinn ergibt und durchaus wichtig ist und dann im Endeffekt der Mannschaft und der Talententwicklung und allem dann oder der Weiterentwicklung der Spieler entgegenkommt, darf ich kurz was einhaken, damit ich es nicht vergesse. Du hast HFC, FCM erwähnt, du hast DFB-Verband erwähnt, du hast Kreise und so weiter und sowas erwähnt. Dass es immer mal wieder Schwierigkeiten gibt mit der Annäherung und so irgendwas. Mir drängt sich der Eindruck auf, als Außenstehender, nicht halb
Fußballer?
Alte Herrenfußballer, dass das Problem eigentlich gar nicht die Zusammenarbeit ist oder so oder unterschiedliche Ansichten, sondern dass das Ego im Fußball ein riesengroßes Problem ist. In allen Ebenen, in allen Abteilungen, wo es miteinander ist. Frage 1, kannst du es nachempfinden? Hast du selber unter deinem Ego mitunter mal gelitten? Und Frage 3, wie knackt man das Ego? Wie knackt man das, dass man dann, wenn man so fokussiert ist auf Menschen und mit denen nicht einverstanden ist und gar nicht die Argumente in der Lage ist zu hören, weil das eigene Ego so groß ist, dass man denen gar nicht zuhören will, weil die blau-weiß sind oder die rot-weiß oder die DFB und die FSA oder was weiß ich nicht alles. Wie knackt man das? Wie würdest du mir da helfen, wenn ich dich frage?
Also ich denke, dass das Ego, zum einen ist es wichtig, als Spieler, in bestimmten Situationen oder deiner ganzen Karriere und auch als Trainer, ein gewisses Maß an Ego ist wichtig, weil ohne dem überstehst du das nicht. Und je mehr du, glaube ich, in der Öffentlichkeit stehst und beobachtet wirst, umso wichtiger ist auch ein gewisses Ego zu haben, um sich selber zu schützen. Sonst lässt du einfach zu viel an sich ran. Mich hat es mal richtig gekratzt, als ich 2007, ich bin immer als Trainer beurlaubt worden in meinem Leben. Ich bin schon lange Trainer und das war 2007 in Dessau, wo ich dachte, ich mache eine ordentliche Arbeit und da bin ich beurlaubt worden. Ich glaube März, April 2007. Da hat es so ein bisschen gekratzt bei mir, weil das wollte ich einfach nicht verstehen und das hat auch ein paar Wochen gedauert. Drum war es eben geil, dass ich dann den Job bekommen habe, wo das alles nicht ganz so dramatisch und wichtig war, mal am Wochenende das Spiel gewinnt. Wenn du dann montags die Bildzeitung, damals war die Bildzeitung noch recht groß und aktuell aufstehst und wirst da auseinandergenommen von irgendwelchen Leuten, die denken, die verstehen was vom Fußball, das ist nicht immer schön. So, da kann man sich auch ein bisschen Selbstgefälligkeit verlieren. Das ist einfach so. Also mir hat jetzt die letzten Jahre richtig geholfen, dass ich immer mehr gelernt habe, die Menschen einfach mal auch so zu nehmen, wie sie sind. Und da ist eben nicht jeder so, wie ich mir das gerne vorstelle. Das ist einfach so. Ich erwarte das ja von meinem Gegenüber auch. Und so gehe ich jetzt auch viel mehr mit Spielern um. Ich habe vor Jahren, was ich jetzt, ich sag mal, durchgehen lasse, in Anführungsstrichen, wenn jemand nicht zum Training kommt, wenn das ist, das hätte ich früher nie akzeptiert, nie. Aber jetzt sehe ich doch selber, es gibt eine Familie, es gibt einen Job, was viel wichtiger ist heutzutage. Es gibt auch mal ein privates Problem, was wichtiger als der Fußball ist. Also wir sollten einfach lernen, mehr aus der Perspektive des anderen mal versuchen zu denken. Vom Kleinen bis zum ganz Großen. Dann, glaube ich, würden wir viele Konflikte bei uns im Fußball, aber auch ganz großen Konflikten deutlich leichter aus dem Weg gehen können.
Ich habe den Eindruck, dass wir da auch auf dem Weg sind. Ich freue mich, dass ich das aus dir rauskitzeln konnte gerade. Das gefällt mir. Das war ein schöner Satz. Den werde ich ausschneiden und immer wieder senden. und hoffen, dass das, also, und hoffe, dass viele Leute das so machen und dass ich selber oder wir selber im richtigen Moment das dann auch so zelebrieren können.
Ja, und was mir auffällt, ist, die Leute, die eigentlich am schwächsten sind, die am wenigsten verstehen von der ganzen Sache, die nehmen den anderen am wenigsten für ernst. Die tun sich total in sich selber verlieren, tun nur ihre Argumente, so nach dem Motto, ich bin ja Gerechtigkeitsfanatiker. Solche Typen, wo ich sage, du kannst ja nicht immer recht haben, das geht doch gar nicht. Aber die ziehen sich dann genau dahin zurück und die gehen, glaube ich, wirklich ehrlichen, offenen Diskussionen und Streitgesprächen ein bisschen aus dem Weg.
Also Streitgespräche, also Konfliktvermeidung ist was ganz Schlimmes, das nehme ich auch wahr. Ja, weil lass mal krachen. Ja. Deshalb habe ich mich letztendlich immer dafür entschieden, auch in dein Büro reinzugehen. Egal, was da los war. Und letztendlich funktioniert das.
Im Nachhinein, vielleicht war auch das ein Stück, wo ich zu egoistisch gedacht habe. Jetzt im Nachhinein. In der Rolle selber, dein Vorort selber, aktuell kriegst du es ja gar nicht so mit. Wenn du nicht ein paar Vertrauenspersonen um dich rum hast, bei jungen Leuten, die auch mal sagen, du, dieser, jetzt gehst du einen Schritt zu weit oder ist doch Quatsch. ist der Quatsch, nimmst du viel zu persönlich. Das kann schon möglich sein, das weiß ich nicht. Aber es gibt auch mal so eine Phasen im Leben, wo man unzufrieden ist. Und ich bin jetzt nicht mehr in der Situation gewesen, wo ich mich mit allen und jedem anlegen wollte, um zu sagen, Mensch, das könnte man doch eigentlich auch anders machen. Irgendwann sagst du auch, Mensch, nee, es sind andere, die den Weg bestimmen wollen, die haben auch gute Ideen, lass einfach mal machen. Aber so richtig zufrieden bist du damit auch nicht manchmal. Und das sind dann solche Situationen.
Ich glaube, dass viele Leute gerade zugehört haben, die auch mit dir zusammengerasselt sind, die sich gerade gefreut haben, dass du gesagt hast. Manchmal war ich, Dieter Hausdorfer, ein bisschen zu egoistisch. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Satz jetzt auch hier in der Show. Lass uns mal von dem Kram wegkommen, weil letztendlich wissen wir, das Wichtigste für den Fußball sind die Menschen, die ihn spielen. Wie kriegen wir denn junge Menschen begeistert in dieser Zeit für den Fußball? Weil ich nehme so wahr, so Leistungsgedanke hat sich geändert. Wir haben selber alle drei gerade gesagt, hier und da muss man mal ein bisschen zurücknehmen und muss das nicht für das Wichtigste nehmen. Andererseits glaube ich, dass es uns drei eint, dass wir alle beim Fußball gelandet sind, weil wir, auch wenn du mir das nicht zutraust, mit 5 angefangen haben, in den Sommerferien morgens um 7 mit dem Kumpels auf dem Platz zu sein und abends um 8 musste man dich mit 6 Pferden wieder nach oben ziehen, damit du wieder reinkommst. Und das halt tagelang, wochenlang und so. Und das nehme ich wahr, das passiert nicht mehr so. Wie kriegen wir denn die Kids dazu, dass sie merken, dass es eigentlich was Geiles ist?
Und ja, das ist verdammt kompliziert. Ich habe ja mittlerweile Enkel. Mein Enkel hat auch angefangen mit Fußballspielen, obwohl er jetzt nicht gerade das begnadete Talent dafür hat, glaube ich.
Aber das tut ihm bestimmt weh, wenn du das hier sagst.
Ja.
Direkt
das,
und ehrlich.
Das würde ich auch mein Schwiegersohn meiner Tochter sagen.
Mit deinem Schwiegersohn wahrscheinlich, mit dem von
Schwiegersohn. Da will ich jetzt nicht anfangen. Anderes Thema, bin ich wahnsinnig bei allen Meckern stolz drauf. Alles gut. Wir kriegen die nur wieder dahin, wo er vielleicht mal von der Freude, von der Intensität war, mit Menschen wie, wir hatten vor uns gerade Christian angesprochen, wir hatten Julius angesprochen. Julius Riemann. Ist aber auch ein Problem für mich, Danny. Ich habe auch viele Spieler, ich bin wahnsinnig glücklich und stolz, wenn Spieler, die ich als Trainer hatte, wenn die Trainer wären. Weil ich sage, da hast du zumindest, man kann sie so reinbilden, zumindest auf die so gewirkt, dass die dich so wahrgenommen haben, das kannst du auch machen. Das ist nicht ein völliger Vollpfosten und Idiot. Und wir müssen Leute gewinnen, die da Emotionen reinbringen, die da Spaß reinbringen. Und die aber, und ich glaube, das ist ein ganz großer Trugschluss, die nicht den Leistungsgedanken vernachlässigen. Da wird bei uns zu sehr vernachlässigt. Auch ein Kind will Leistung erbringen. Klar will das anders gelobt werden und darfst du die nicht runtermachen, wenn es mal nicht so funktioniert. Aber auch die. Und da müssen wir einen besseren Weg finden. Also nicht nur Spaß. Es muss auch, wie ich jetzt gerade mal, es muss auch mal eine Ansage geben. Und da musst du eben auch mal ihnen sagen, komm, zieh mal die Skistiefel aus, bevor du den Ball berührst. Ja, wenn das Ding dann so wegspringt. Das gehört für mich einfach dazu. Das kommt ein bisschen in den Hintergrund. Aber ich glaube, Emotion, Spaß, Freiräume geben, ja, aber auch einen Weg, ein Ziel, eine Richtung vorgeben, wo sie drauf hinarbeiten können, wo sie hinsteuern können. Auch das beobachte ich bei meinem Enkel, wenn der schon mit 7 Jahren, wenn der einen Plan kriegt, ein Ziel kriegt, also kindgemäß, ist schon extrem, wie zielstrebig die schon denken, handeln, die Kinder, ja, und das dann eine gute Kombination finden. Wir haben jetzt einen neuen Sportdirektor beim DFB, der viele gute Gedanken reinbringt, die jetzt auch nicht alle neu sind, aber die jetzt von einer wichtigen Person mal richtig präferiert werden.
Du meinst das, Sportskamerad Wolf?
Ja, das ist ein richtig guter Ansatz. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr auf noch mehr Kinderfußball produziert wird, reproduziert wird und dass das solche Leute wie Christian, Julius und viele, viele andere, ich sehe es ja bei uns im Verein, beim VfL Halle, was da für eine Leidenschaft da ist. Nicht umsonst hat der Verein so viele Kinder im Nachwuchsbereich und hat Sorgen, dass überhaupt jemand trainieren kann, weil die Plätze gar nicht mehr reichen. Ja, und solche Leute brauchen wir eigentlich. Das geht nur mit Menschen, durch Menschen.
Ich frage mich, wo das verloren gegangen ist, dass man Erfolg und Niederlage als was gleichberechtigt Wichtiges wahrnimmt. Also Erfolg macht dich glücklich, Niederlagen machen dich besser. So, dass man das in die Leute, das ist eigentlich ein Satz, den du sagen müsstest, weil er so klug ist, Danny. Aber das verstehe ich nicht, wo das verloren gegangen ist. Weil Niederlagen sollen vermieden werden oder es werden Spielformen vermieden oder Auswahlverfahren, damit Menschen keine Niederlagen erfahren müssen, weil sie ihnen nicht beigebracht wurde, wie damit umzugehen ist. Aber der Weg kann ja nicht sein, dass man Niederlagen vermeidet.
Das nimmt ja aberwitzige Ausmaße. Wir hatten bei der B-Trainer-Ausbildung, entsinne ich mich noch, du sprichst manchmal von ihm Björn Schulz mit bei. Auch ein guter Freund. Er ist Trainer, Ständer. Da kam jemand, jetzt auch ohne Namen zu nennen vom LSB, und hat einen Vortrag gehalten, genau über diese Problematik. Und das ging dann so weit, dass man uns erklärt hat, wir sollen doch nicht mehr wählen lassen. Weil das Kind, was zuletzt gewählt wird, dann eben, hinten angestellt wird und diskriminiert wird fast, wo ich sage, komm, lass es jetzt hier sein, geh lieber. Ja, weil auch das müssen wir doch. Ja, zu weit ist es da gekommen. Ja. Da gab es riesen Krach danach übrigens. aber das gehört doch dazu. Auch das gehört doch, das muss der einfach lernen, in einem vernünftigen Rahmen. Deswegen muss ich doch keinen Menschen runter. Nee, da soll ich der Mühe geben, dass er mal als Vorletzter gewählt wird.
Also bei dem Wählen bin ich dabei, bei dem anderen Thematik, das spielt ja so ein bisschen auf das Kinderfußball ein, gewinnen oder verlieren. Und ich durfte ja jetzt endlich mal so ein Kinderfußballturnier mit begleiten. Die merken das schon, dass du gewinnst oder verlierst. Die gehen von links nach rechts in den Systeme. Das ist in meinen Augen ein sehr publizistisches Argument, dass man sagt, man kann nicht mehr verlieren oder gewinnen. Das ist Quatsch, wenn du diese Turniere anschaust, die 4 Tore im Kinderfußball, die haben schon die Möglichkeit zu gewinnen und die wissen auch, okay, wenn ich jetzt das Spiel gewinne, gehe ich halt wieder hoch und wenn ich verliere, bin ich irgendwann ganz unten angekommen. Das merken die schon, aber halt nicht mehr so krass wie früher, dass du halt ein Spiel mit 11-0 verlierst und dann bist du halt Tabellenletzter.
Und das ist das Schöne, das sind halt die geilen Ansätze jetzt.
Der Ansatz ist halt komplett richtig und da finde ich es dann halt irgendwie auch nicht richtig, halt, wenn von oberster Stelle gesagt wird, die Kinder lernen halt nicht mehr gewinnen oder verlieren. Ja. Das gibt's ja nicht mehr, das ist ja nicht so. Das ist ja aber ein Argument, was ja von jedem benutzt wird, der sich das noch nie angeschaut hat. Ja, ich glaube schon, dieses Gewinnen und Verlieren, dass sie das mitbekommen, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich bin bei euch, dass das halt auch wichtig ist. Ja. Dass die halt auch merken, alles klar, wenn ich jetzt hier 6 Spieler in Folge verliere und meinen Platz nicht mehr tausche und dann nicht kommen in einem Turnier, schwierig. Mhm. Ja. Also das müssen die schon lernen. Und ich finde, da haben aber die Eltern auch einen gewissen Part bei.
Alle. Ja. Alle, die mit Kindern und Heranwachsenden zu tun haben, jeder an seinem. Das ist ja auch so eine Macke, dass Eltern auf Kindergärten oder Schulen gucken, die Schulen und Kindergärten sagen, aber die Eltern müssen und die Großeltern kommen dann auch noch dazu. Und dann wäre alles schon, und dann meistens sind es dann die da oben.
Aber so, ich finde, das ist halt, man kann es halt nicht pauschal sagen, weil ein Beispiel meiner Tochter am Wochenende ist, die hat die knapp das Finale verpasst bei der deutschen Meisterschaft in der Sportakrobatik.
Sportakrobatik.
So, die hat das knapp verpasst. Nuance. Im Fußball würde ich sagen, es war, ein Pass über 10 Meter, der 3 Zentimeter zu weit nach links war. Um es einfach mal, ist angekommen, ist aber nicht direkt in den Fuß gekommen. Und da habe ich sie danach gefragt, wie zufrieden sie ist. Sie ist halt komplett zufrieden damit. Sie hat eine gute Kür abgeliefert, hat halt nicht gereicht. Motivation ihrer Mama, ja, sage ich immer. Ich könnte das nicht. Ich wäre für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich wäre enttäuscht gewesen, hätte einen Antrieb gehabt, eine intrinsische Motivation, ist besser, Mann. Und sie selber sagt aber, es ist für sie in Ordnung. Wie willst du das lösen? Also ohne dann Druck auf das Kind auszuüben, wenn sie mit der Situation noch aber zufrieden ist. Und ich glaube, das ist halt so.
Kommunikation.
Wir können das halt nicht über eine Gießkanne machen. Wir müssen die Kinder irgendwie mehr motivieren. Die brauchen Gewinn, Verlieren und so weiter. Ich stelle mittlerweile fest, dass viele Kinder halt auch sagen, alles klar, sie sind mit dem zufrieden, was sie abliefern. Was ja per se auch erstmal okay ist. Wenn das Kind eine innere Zufriedenheit hat, warum muss ich sie denn zur Höchstleistung zwingen? Weißt du?
Weißt du, warum ich gerade enttäuscht bin?
Dass ich nur 11 geworden ist?
Nein, dass ich dich wahrscheinlich nie in einem Sportakrobatik-Dress sehen werde. Ach, du hast das Bild selber gerade.
Vielleicht doch besser.
Findest du? Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
Das wäre auf jeden Fall nicht meine Sportart.
Vielleicht bringt es Klicks. Wahrscheinlich nicht.
Ja, daran siehst du aber auch, dass schon Kinder Persönlichkeiten sind. Und das eine Kind ist eben Stand heute, geht im Kopf das vor und beim nächsten das und hat schon konkretere Ziele oder nicht, will bloß Spaß haben, der andere will leistungsorientiert arbeiten. Das ist, glaube ich, gar kein so großer Unterschied zu uns.
Aber ich glaube, da ist der Ursprung halt zu spät passiert. Also der Ursprung liegt in der, sagen wir mal, 2-3 Jahre vorher, in dem das Kind vielleicht nicht oder mein Kind vielleicht nicht gelernt hat, gewinnen oder verlieren. Vielleicht liegt es tatsächlich auch daran.
Aber du hast die hat doch mit dir zusammengelebt, die hätte dich doch sehen müssen oder lässt du zu,
die kennt
zu
halt, Hause komplett
auf. Eigentlich kennt die halt nur gewinnen, ja.
Wie war das mit dem Ego?
wenn du jetzt gerade so ein bisschen aus dem Bild hindurch wirst, das
wird dann wenn ich solche Friseure im Trainerlagern habe, die haben dann richtig viel Spaß mit mir. Die haben dann wirklich richtig viel, die alles mal, wissen.
Also ich sage immer, wir könnten da eh genau was beibringen.
Psychologische Ausbildung und sowas. Ist das ein Teil in deiner Ausbildung mitgewonnen? Hat sich das über die Jahre verändert? Ist es mehr geworden?
Ich bin so groß geworden. Ich habe in meiner Ausbildung war wesentlicher Bestandteil Sportpsychologie. Das war wesentlicher Bestandteil. Und wenn du als Trainer arbeiten willst, das wird vielleicht sogar noch viel schwerer sein in Individualsportarten. Da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich denke mal, gerade da wird es extrem schwer sein. Oder so eine noch viel emotionale Sportart wie Handball, wo alle 30 Sekunden, wo du ausrasten könntest, wenn du das als Laie schon betrachtest. Ja.
Macht Stefan täglich.
Ich bin mal ganz
der war zu einfach.
Nee, also es war Teil meiner Ausbildung, hat mich mein ganzes Leben begleitet. Einer meiner besten Freunde, Christian Stefan, der auch mal der auch mal Geschäftsführer beim Fußballverband war, ja, der ist für Psychologe regelmäßiger Austausch. Damals
Christian Reinhardt.
Ich wollte gerade auch sagen. Entschuldigung, ja, Christian Reinhardt.
Kein Problem.
Regelmäßiger Austausch noch. Unwahrscheinlich von ihm da gelernt. Und jetzt bin ich soweit, da bin ich jetzt nicht der Spezialist. Da haben wir jemand in der Peterzens, das habe ich seit noch 3 Jahren, Janosch Staul, der dort die Trainer da auch ein bisschen begleitet auf diesem Weg und mit denen da arbeitet in der Sportpsychologie. Also extrem wichtig, sagt nicht jeder umsonst, dass das meiste sich doch im Kopf hier oben abspielt.
Gewonnen oder verloren wird zwischen den Ohren. Kommt aus der Individualsportart, aber glaube ich gilt auch für Fußballerinnen und Fußballer.
Definitiv.
Und ich glaube, der Trick ist es, dass man von Anfang an das als was ganz Natürliches betrachtet und es möglichst sehr früh mit einführt, weil wenn du nie damit zu tun hattest und dann im Falle einer Niederlagenserie oder sowas plötzlich ein Sportpsychologe oder Psychologin kommt, dann ergibt es keinen Sinn, weil dann merkt dein Geist ja erst recht, irgendwas ist hier gerade komisch. Aber das zu Detail, gibt es eigentlich den Trainer für dich, den besten Trainer, oder gibt es eine Mischung aus Trainercharakteren, die du uns mal erklären könntest aus deiner Sicht, wie du einen zusammensetzen würdest, so anhand von großen Namen?
Also ich spreche da sehr viel mit den Trainern drüber. Drum müsstest du keine Angst vor der Ausbildung haben, du könntest dich richtig gut einbringen.
Denny Peter hat nie Angst.
Ja gut, Angst habe ich immer.
Allein
Angst
diese Scheiße, ja, diese Scheiße in der dritten Person von sich zu reden, ja, der hatte wohl einen Rat.
Aber mit blauem Blut. Ist der Adel im Fußball. Angst ist, sage ich immer, der erste Schritt zur nächsten Niederlage. Das sollte man wirklich nicht haben. Aber ich spreche in der Trainerausbildung viel von Trainern, die sehr emotional arbeiten, also über die emotionale Schiene gehen, glaubt. Und Trainer, die aufgabenbezogen arbeiten, also wirklich inhaltsbezogen mehr arbeiten mit den Spielern. Und ich glaube, da gibt's auch nicht ein Plus und Minus, da gibt's, wann mache ich was, in welcher Situation arbeite ich viel auch als Trainer über Emotionen und wann arbeite ich mit Mannschaften und einzelnen Spielern aufgabenbezogen. Für mich ein richtig gutes Beispiel ist Heinkes.
Jupp Heinkes?
Ja, das ist für mich ein richtiges, da war ja auch mal 10, 20 Jahre jünger. Und das ist ein Trainer, der da anscheinend von der äußeren Betrachtung her ein richtiges gutes Maß gefunden hat, wie er Mannschaften motiviert, aber bei der Aufgabe belassen hat und nicht überpowert hat. Das stellt sich aus meiner Sicht in vielen Dingen dar. A, wie lange die Leistungen halten können, wie wenig Spieler verletzt sind. Also ich kann auch Danny so trainieren und jedes Wochenende auf Position mit Aufgaben spielen lassen, dass die Intensität so hoch wird, dass ich die Verletzung fast planen kann. Nicht bloß über kurze Zeit, auch über Jahre. Mhm. Wenn ich Spielphilosophien, Spielideen, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber Spielideen verfolge, wo immer zweimal in der Woche 95%ige Trainingsbelastung sein muss mit der entsprechenden Herzfrequenz, wo ich im Spiel so gefordert bin, dann werden sich Verletzungen auch häufen. Das kann man auch bei bestimmten Spielideen und Mannschaften verfolgen. Weiter unten und auch ein bisschen weiter oben. Und da ein kluges Maß zu finden, das ist schwer, aber da gibt's für mich, Heinkes wäre so für mich so ein Beispiel. Macht jetzt ja schon seit Jahren nichts mehr, aber war erfolgreich, war als Mensch total akzeptiert. Hörst kaum auch mal einen Profi, die relativ leicht zur Profession sind, schlecht reden und trotzdem hat er die zur Leistung angehalten. Also da scheint, das ist so ein Typ, wo ich immer sage, das ist für mich eine Sache, so könnte ich mir das vorstellen, inhaltlich, fachlich und als Mensch.
Also bin ich komplett bei dir. Und der andere Punkt ist, was du gesagt hast, Planbarkeit von Verletzungen, die aufgrund des Spielstils und Trainingssteuerung passieren, ist halt Jürgen Klopp.
Ich wollte den Namen jetzt nicht sagen.
Ja, aber das, ich wollte jetzt mal mit meiner Expertise glänzen. Das ist halt Vollgasfußball, ja. Angriffspressing, volle Kanne, Sprintintensität maximal hoch. Ich glaube, ihr führt jeder Spieler mit 700 Sprints pro Spiel. Dementsprechend wird das Training aussehen. Und dem haben sie in Dortmund als auch dann in Liverpool halt klassisch vorgeworfen. Du hast halt eine hohe Rate an Verletzten, ja. Das ist halt so. Und ich glaube, das schon, dass man das mit reinzieht. Und der ist, glaube ich, jemand, der halt wirklich sehr emotional agiert. Und, ja,
und ein Riesentrainer ist und ein Riesentrainer ist.
Trotzdem auch riesig erfolgreich, ja, aber auf Dauer sagt man jetzt schon, da
nicht. Ich habe nie jemanden, also es gibt kaum jemanden, der Fußball auch besser für normale Menschen erklären kann. So, das ist mir damals schon aufgefallen, als er dann erstmal, da war glaube ich noch Zweitligatrainer, da beim ZDF in Mainz, als er im ZDF da mal irgend so ein WM-Studio oder sowas gemacht hat. Das war ja so der Beginn der großen Klopp-Öffentlichkeitskarriere.
Der ist halt nahbar, der ist authentisch, der ist halt auch am Spielfeldrand halt typisch Mensch. Wenn du dagegen Carlo Ancelotti siehst, fragst du, wie der halt erfolgreich sein kann. Ja, dann sitzt er da, dann schießen die noch 95. wie immer das 1-0 im Real Madrid Champions League-Style und er kaut aus einem Kaugummi und denkt nur an die nächste Zigarette. Das ist halt Wahnsinn.
Ich glaube, Carlo Ancelotti, wenn du in das Büro reingehst als Spieler, dann denkst du dir, wenn du noch zwei Worte mit mir sprichst, ist ein Jutta-Tag. Das ist bestimmt wie so ein Uda.
Und ich glaube schon, dass der halt die Menschen, halt also die Spieler halt so anpackt, dass der, also wie kannst du denn über Jahre so erfolgreich sein? Muss ja überlegen, als der zu Bayern kam, war ja die Karriere so komplett am Abschwingen. Dann ist er irgendwie nochmal zu Everton gegangen. Das hat nicht funktioniert. Ich war bei Neapel, glaube ich, nochmal. Auf einmal kommt er zu Real Madrid und gewinnt einfach wieder zweimal die Champions League. Oder dreimal sogar. Das ist halt irre.
Das ist irre. Hast du eine Erklärung für? Weil du hast, ist so lustig, wir erzählen gerade in unserem jugendlichen Wahnsinn und ich merke in deinem Kopf,
der Pile,
was die für eine Scheiße da wollen. Nee, oder kannst du das teilen?
Das kann ich komplett teilen, weil ich da selber drüber nachdenke. Aber ich glaube eben, Fachwissen brauchen wir uns bei beiden nicht unterhalten.
Ja.
Definitiv nicht. Aber beide haben eben, es ist glaube ich eine Gabe, das kannst du auch nicht lernen, die haben eben eine Gabe mit ihrer eigenen Persönlichkeit, die so an den Mann zu bringen, dass die extrem glaubwürdig rüberkommt und dass auch die besten Fußballer und vielleicht auch die nicht ganz so guten, dass die einfach sagen, dem Mann vertraue ich. Dem Mann vertraue ich. Ja. Das ist, glaube ich, das Wort Vertrauen nehme ich nicht gerne in den Mund, weil mir das auch häufig vorgeworfen wird als Trainer. Ich habe immer nur zu 11 Mann Vertrauen. Die anderen 11, die nicht spielen, da habe ich ja kein Vertrauen angeblich, weil es totaler Blödsinn ist. Ja. Aber ich glaube, da ist es so. Du wirst dann, glaube ich, auch aus der Sicht Spieler, Trainer ein bisschen anders betrachtet als derjenige, der davor steht. Und wenn du da nicht den großen Macker rausführst mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Fähigkeiten, sondern nahbar bist, die Menschen vor dir für voll nimmst, bei allen ihren Problemen, bei allem Leistungsdruck. Ich glaube, das wird dir hoch angerechnet, gerade in dem oberen Bereich. Und da ist eben Jürgen Klopp eine völlig andere Persönlichkeit als ein Ancelotti. Aber beide sind's und haben auch die Möglichkeit, das sein zu dürfen in jeder Lebenslage. Die müssen sich nicht mehr verstellen, wo wir vielleicht doch mal sagen müssen, jetzt hältst du mal die Klappe, jetzt sagst du mal nichts dazu. Das müssen die nicht. Die können dann sagen, was sie denken. Und in der Regel sagen sie ja kluge Sachen.
Ja. Ich hätte noch zwei Sachen auf dem Zettel. Hast du noch was für Dieter?
Ja, na, ich möchte erstmal haben wir kommuniziert, dass es jetzt langsam dem Ende entgegengeht mit Dieter und dem Fußballverband Sachsen. Aber du im kommenden Jahr uns erhalten bleibst als Honorarreferent, ja. Was uns freut. Da vielleicht, weil das zum Thema Jobs passt, ich habe morgen noch einen Anruf bekommen, unser Partner eventuell in der Siebpflege sucht für die Beatmungs-WG in Magdeburg noch Unterstützung. Wir hauen den Job in die Shownotes, da geht es um eine Hauswirtschaftskraft, / Reinigungskraft. Falls da Interesse besteht, einfach draufklicken und bewerben.
Hast du mich jetzt angesprochen? Nee.
Nein.
Gut, ich finde, das ist die geilste Überleitung aller Zeiten.
Ich überlege mir.
Also erstmal danke an Avento. Und,
Um Gottes Willen.
Aber ich bin gerne. Zwar keine Berufsberaterin, aber ich würde dir definitiv sagen, du bist nicht der Richtige für den Job. Ich bin gerade in so einer Beatmungs-WG und dann da, geh mal da nicht, da sitzt dieser Hausdorfer, da ist schlechte Laune an.
Ist der auch hier Klient? Also, bewerbt euch, guckt in die Shownotes und Stefan, jetzt kannst du weitermachen. Ja,
beim Feudeln nicht auf die Taktik-Tafel geguckt. Es stinkt sauer, der Hausdorfer. Nee, ich hätte einfach nur, also eine Sache, wenn dir denn was einfällt, gibt es irgendeinen Trainer-Move oder sowas, was in deiner eigenen Karriere für dich in Erinnerung ist, wo du halt weißt, da habe ich wirklich gecoacht. Also da habe ich einen Coaching-Movie gemacht, der eine Mannschaft irgendwie nochmal auf einen anderen Weg gebracht hat während der 90 Minuten. Kannst du dich an sowas erinnern, an so ein Spiel? Wenn ja, wo ist das gewesen? Wann ist das gewesen? Wenn nicht, kann ich es verstehen?
Oh nee, da gab es jetzt so viele. Auf Anhieb fällt mir jetzt ein, auch vor das Jahr, wo wir so ein bescheidenes Jahr hatten. Oder was, vor 2 Jahren?
Also du meinst, als ihr eigentlich abgestiegen seid letztes Jahr?
Ja.
Da wollen sie ja beim Namen nennen. Ja.
Und eigentlich ist für mich im Sport kein Wort, was passt. Weil eigentlich
oh, schön.
Es ist es.
Hat er recht. Hat er ich ergänze, es passt eigentlich nie eigentlich.
Oder mit denen dann nach dem Spiel zu mir kam und sagt, Trainer, danke, dass du jetzt so gewechselt hast. Da musst, wie hieß denn das Volkswagen Sachsen, die Mannschaft, die Volkswagen aufgestiegen war, wieder abgestiegen war. Marienberg war es. Und wollte kurz vor Schluss das Spiel fast noch verlieren, weil die haben da einen eingewechselt, der extrem schnell war. Und wir mussten den Wechsel machen. Ich habe den runtergenommen. Ich sage zwar immer, ich wechsle nicht aus, ich wechsle ein. Meine ich auch so, ich wechsle lieber ein als aus. Und da kam der Kapitän dann danach. Aber da gab es viele, viele Situationen, wo ich der Meinung bin. Ich gab aber auch viele, wo ich sage, Scheiße, hättest du es mal anders gemacht. Das ist einfach auch so. Ja, und das ist aber für mich jetzt nichts, wo ich jetzt mich an was Besonderes, weil es ist einfach der Trainerjob. Das ist einfach so, was für einen Außenstehenden vielleicht dann als was Besonderes zu sehen ist. Da denkst du dir vielleicht gar nicht so viel dabei. Dann hast du einfach die Entscheidung getroffen, wieder auch ein bisschen aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus.
Na, der Sinn war, es gibt ja oft diese Floskel, er hat den Sieg eingewechselt oder sie hat den Sieg eingewechselt oder sowas.
Ja, ja, das finde ich immer, das geht definitiv. Das Glück hatten wir auch dieses Jahr ein paar Mal, aber das Glück haben wir dieses Jahr mehr, weil wir dieses Jahr ein paar gute Spieler auf dem Platz mehr haben, mehr erfahrene Spieler auf dem Platz haben.
Im Kader sogar.
Ja, natürlich, natürlich. Und wenn du die nicht hast, kannst du wechseln, wie du willst. Dann wirst du Spieler bringen, die geben alles, die hauen alles rein, aber haben vielleicht in dem Moment nicht die Qualität, um ein Spiel zu ändern. Und wenn ich jetzt in Man City einwechsle, dann ist das was anderes, als wenn ich in, mir fällt gerade Rosler ein, weil die am Wochenende das erste Spiel gewonnen hatten, hast du ja auch gebaut, hat mich wahnsinnig gefreut, ja, auch für den Trainer Jens Borchardt, der bei mir auch die Ausbildung gemacht hatte. Das ist natürlich für so einen jungen Mann ganz viel schwerer, ist doch logisch. Das ist doch ganz klar.
City Roßlau, ja.
Kleiner Unterschied.
Minimal.
Nur beim Jahresetat, sonst kaum. Nee, aber es ist einfach auch in den Klassen, da kann man gucken, du hast Mannschaften, da hast du einfach 3, 4, 5 richtig noch Spieler auf dem Platz, die nochmal den Unterschied machen können, die hast du woanders eben einfach nicht.
Wobei, liebe Spieler von Roßlau, wenn ihr euch jetzt ein bisschen wie Man City Player fühlen wollt, macht das. Fühlt euch von Dieter Hausdorfer durchaus motiviert.
Ja, weil ich mich wahnsinnig für die gefreut habe. Das ist, man weiß doch, wie es ist, wenn du ein halbes Jahr verlierst.
Und abschließend dann hätte ich einfach noch eine Frage. Was wünschst du dir vom Fußballverband für uns? Was gibst du uns mit? So, weil wenn du dann jetzt irgendwann machst du da die Tür zu, wirst du zwar immer noch da sein, hat Danny ja auch gesagt als Referent und Dozent, aber worauf müssen wir achten? Also Danny und ich kümmern uns drum. Also wir sagen es weiter und ich kann mir vorstellen, dass die Geschäftsstelle diese Folge sieht.
Es ist doch schön, wenn es ein paar Leute gibt, die mal auch ein paar Probleme oder ein paar Sachen auch mal auf eine lustige Art und Weise ansprechen. Weil besser kriegt man keinen Zugang, als wenn man wie ich rumkrummel, rummecker. Ist ganz einfach so. Ich würde mir wünschen, dass wir im Fußballverband uns viel mehr in die Perspektive, noch mehr in die Perspektive der Vereine denken. Das sehe ich jetzt, ich sehe es auch bei uns im Verein. Gestern war bei uns Jahreshauptversammlung, da hörst du Probleme, da denkst du gar nicht dran. Wir sollten begreifen, da meine ich jetzt insbesondere die Trainer und die in der Ausbildung betroffen sind, weil da verstehe ich nun mal am meisten von jetzt. Wir sollten begreifen, dass wir im goldenen Käfig sind. Ich kann es zum Beispiel nicht hören, wenn ein Auswahltrainer sich feiert, wenn er 3 Spiele mit einer Auswahl gewonnen hat. Wir haben in der Ausbildung eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu tun, das machen die Vereine. Da sind wir doch mal ganz ehrlich, du hast da 3, 4, 5 Trainingseinheiten im Jahr und präsentierst die Leistungsfähigkeit der Spieler. Ja? Oder wenn wir uns häufig auch mal ein bisschen äußern, wenn es Probleme im Verein gibt, mal einfach reindenken, die haben es arschschwer. Ich habe bei uns jetzt drinnen 2, 3 Mal auch laut gesagt, nicht laut geschrien, ich habe es deutlich gesagt.
Bei uns im FSA meint das?
Ja, bei uns in den 2, 3 Zimmern, wo ich sage, Männer, guck mal, was wir auch für Fehler machen, wo wir uns kritisieren, was wir vergessen, das ist unser Job. Die anderen, die vergessen das und machen kleine Fehler, die machen das abends nach Feierabend. Und die haben noch andere Sachen um die Ohren. Und genauso erwarte ich auch umgekehrt von denen im Ehrenamt, von den Vereinen, von den Fußballern, dass auch genau dieser Respekt dem Hauptamt im Verband gegenübergebracht wird, weil es macht keiner einen Fehler, freiwillig oder absichtlich. Mhm. Und die Arbeit ist auch nicht ganz ohne. In so einem recht kleinen Verband, wie wir sind, und der größte und am besten aufgestellte sind wir ja auch noch nicht. Ja, also auch da mal einfach aus der Perspektive des anderen denken, gucken und handeln, bevor man Vorurteile trifft. Das wäre mir ganz, ganz wichtig.
Respekt und Perspektivwechsel sind keine Einbahnstraße. Cool, das finde ich gut. Weil ich wäre dann an dieser Stelle durch, freue mich, dass wir diese Show gemacht haben. Ich wusste, dass sie so lustig wird. Und hoffe, dass wir dem einen oder der anderen so ein bisschen Anreize geben konnten und einfach auch vielleicht ein bisschen Wissen und so. Wenn du nicht noch irgendwas hast, was dir unter den Nägeln brennt, dann würden wir dir einfach, wir sehen uns ja sowieso immer, aber wir können ja trotzdem mal so rein formell viel Glück wünschen und Gesundheit, auch zu Hause. Nicht, dass deine Frau, wenn du dann ein bisschen öfter zu Hause bist, irgendwann sagt, du machst ja nie, du hast ja auch gesagt, du machst so ein bisschen als Lehrer vielleicht weiter, ja?
Also ich würde gerne noch ein paar Stunden als, bin ich gerade in Gesprächen oder will mich jetzt bewerben.
Wenn das jetzt irgendwo gezeigt wird, ja, hast du schon 37 Schulen am Start.
Musst du dich nicht mehr bewerben.
Eigentlich bin ich deswegen hierher gefahren. Ja.
Cleverer Schachzug.
Und meine Frau hat mich ja geschickt, damit ich nicht ständig den ganzen Tag zu Hause bin, ohne den Geschirrspüler auszuräumen. Auch das muss ja passen in Zukunft.
Ja, ja, voll, das kann ich
mal. Wir drücken die Daumen, wenn du wirklich in der Regionalliga aufsteigen willst, dann melde dich bei mir.
Definitiv, definitiv.
Und ja.
Danny Piele ruft an, einfach nicht rangehen, musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.